Special Interview mit Ralf Schepers. Herzlich willkommen, liebe Metalheads, zu einem neuen Special von Metal Markus Metal Podcast. Es ist kein Konzertbericht und es ist auch keine Folgenbesprechung der drei Fragezeichen, sondern es ist ein Interview und zwar mit einem Mann, den man, glaube ich, als lebende Legende der Metal-Szene aus Deutschland bezeichnen kann, Ralf Schepers. Jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht fragen, wenn das ein Interview ist, warum ist das denn dann ein Special und keine reguläre Folge? Und wieso zum Geier steht auf dem Cover dieser Folge O-Ton-Hörspiel zum Film? Ah, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Hintergrund für dieses Interview war, dass Marcel von Tod und Teufel mich gefragt hat, ob ich ihn unterstützen würde bei einem Interview mit Ralf Schepers, weil Marcel so ein bisschen nervös war mit einem so bekannten Musiker letzten Endes zu sprechen und er meinte, zu zweit geht das Ganze doch sehr viel leichter von der Hand und dieses Angebot habe ich natürlich dankend angenommen. Marcel und ich haben jetzt den folgenden Deal. Bei mir erscheint die Tonspur dieses Interviews. Das Ganze hat aber als Zoom-Call stattgefunden und das heißt, es gibt natürlich auch ein Video oder vielleicht leicht anders gedacht, ein Film zu dem Ganzen. Wenn euch also die Tonspur dieses Interviews nicht reicht und ihr unbedingt auch die Gesichter von Marcel, mir und natürlich von Ralf Schepers bei diesem Interview sehen möchtet, dann geht einfach zum YouTube-Kanal von Tod und Teufel. Dort könnt ihr das Ganze auch in bewegten Bildern sehen. Hier dann nur in Anführungsstrichen das O-Ton-Hörspiel zu diesem Film, zu dem Interview mit Ralf Schepers. Ich habe es eingangs schon gesagt, Marcel war ein bisschen nervös. Das merkt man auch daran, dass er mich zu Beginn als Micha von Michas Metal Podcast vorstellt. Aber hey, Specials waren, sind und bleiben ungeschnitten. Und so ist es dann auch hier. Und jetzt genug der langen Vorrede. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Interview von Marcel und mir mit Ralf Schepers.
Herzlich willkommen heute in einer etwas anderen Konstellation, als ihr das kennt. Ja, erstmal haben wir heute zwei besondere Gäste für mich natürlich. Ja, und zwar ist das einmal der Micha von Michas Metal Podcast. Den habe ich mir nämlich als kompetenten Nebenfragensteller mit ins Boot geholt. Erstmal, hallo an dich. Schön, dass du dabei bist.
Marcel, darf ich kurz anmerken, ich heiße Markus, aber gut.
Markus, ja, natürlich.
Deswegen habe ich auch Micha gesagt, okay.
Ich habe mich schon gefunden, wo das herkommt.
Jetzt muss ich gucken, ich habe dich tatsächlich aber als Markus, sorry, das war wahrscheinlich ein bisschen jetzt gerade durch die Aufregung und.
Alles gut, darum sage ich es dir jetzt, bevor ich ganz am Ende sage, Marcel, ich heiße doch Markus.
Genau, und wir alles neu aufnehmen müssen, nein, okay. Und wir haben, ich glaube, das kann man so sagen, eine kleine Legende hier sitzen. Und zwar, Ralf Schepers von, ich sage jetzt mal extra, nicht nur Primal Fear, aber den meisten wahrscheinlich, ja, von der deutschen Power-Metal-Band, von der deutschen Power-Metal-Band Primal Fear. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Markus und Marcel.
Genau.
Und die Leute da draußen.
Merkt es euch nicht, Micha.
Ja, kann ja mal passieren. Also, wenn Marcel mit zwei Legenden spricht, dann ist es normal, dass man nervös ist, oder?
Das ist richtig. So lassen wir es stehen. Genau.
Hast du gesagt.
wir möchten so ein bisschen in so einem kurzen Abriss deinen Lebensweg für uns rekapitulieren. Haben da so ein paar Fragen. Also, das sind jetzt keine speziellen Fragen. Und jemand wie du, der wahrscheinlich schon 800.000 Interviews gegeben hat, da ist es natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, eine Frage rauszupicken, die wahrscheinlich nicht schon 12.000 Mal gestellt wurde.
Ja. Macht nichts.
Deswegen, wirst du wahrscheinlich relativ spontan und schnell antworten können, weil sie wahrscheinlich in so oder abgeänderter Form schon gestellt wurde. Und ich würde sagen, Markus, damit das direkt im Hirn bleibt. Ich würde sagen, wir wechseln uns dafür ab mit unseren Fragen. Ja, wir haben uns möglicherweise ein bisschen abgesprochen, damit nicht jeder das Gleiche fragt. Und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten Frage beginnen. Ich sag mal, in der Musikindustrie, du wirst es mit Sicherheit noch viel besser wissen als wir, ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt. Ja, man wird hier und da immer mal, faule Eier kennen. Was motiviert dich nach all den Jahren? Ja, ich meine, wer dich kennt oder wer deine Karriere verfolgt, der weiß, dass du seit Anfang der 80er eigentlich musikalisch aktiv bist. Ja, was motiviert dich nach all den Jahren immer noch, sag ich mal, diese Strapazen eines Musikers in Kauf zu nehmen?
Kannst du mir ein Business nennen, wo es nicht schwierig ist? Also in jedem Job gibt es Schwierigkeiten. Und natürlich, du hast recht, es ist kein gewöhnlicher Job. Die Politik aber auch nicht. Und deswegen, also es gibt immer Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gibt. Und es gibt Herausforderungen, die man nimmt und auch gerne bewältigt. Und man hat ja auch angenehme Leute um sich herum, die man, mit denen man diese Herausforderungen annimmt und auch bewältigt. Und egal, ob es jetzt etwas Negatives ist oder was Positives, man nimmt alles mit zum Lernen im Leben. Man lernt nie aus, auch jetzt noch in meinem Alter, es kommt immer wieder noch was dazu. Und das ist die Herausforderung und eigentlich auch das, was mich jetzt antreibt, weiterzumachen. Also natürlich die Musik in erster Linie, das ist ganz klar. Deswegen haben wir oder ich angefangen damals, wegen unserem schönen New Wave of British Heavy Metal damals. Und mittlerweile sagen mir alle Schubladen, die du kennst. Genau das ist es. Das ist die Motivation weiterzumachen und natürlich live zu spielen, anzukommen bei den Leuten. Du kannst es nicht immer allen recht machen. Es gibt logischerweise Kritiker, auch zu Recht oder nach denen ihren Geschmack zu Recht. Wir gehen unseren Weg, lassen uns nicht davon abbringen und wissen, was wir tun mittlerweile. Und deswegen, macht es Spaß.
Okay, ja, vielen Dank. Ich spiele den Ball einmal zu Markus rüber.
Ja, sehr gerne. Also ich weiß, es war jetzt nicht deine erste Band, aber Gamma Ray war ja so, würde ich mal denken, die erste große Nummer, bei der du dann beteiligt warst. Und damals, das ist ja wirklich schon Ewigkeiten her, habt ihr euer Debütalbum veröffentlicht, Heading for Tomorrow. Und eine der nächsten Sachen damals war ein Live-Video, Heading for the East. Kannst du dich noch daran erinnern, was das damals für ein Gefühl war, nach Asien zu kommen und dort dann in riesigen Hallen zu spielen, weil das muss ja schon wirklich so ein echter Quantensprung gewesen sein, oder?
Du sagst das, also wie kann man sowas vergessen? Es wird natürlich jetzt auch wieder rauf und runter gespielt in den Socials und überall und ich habe auch immer noch Fotos und selbst damals eine Videokamera dabei gehabt. Das ist das erste Mal Japan, da nimmt man natürlich das Zeug mit, damals noch so Globen von Kameras. Und ja, natürlich, ich meine, wir hatten vorher schon Europa gemacht, ziemlich viele Shows und das Team war eingespielt, die Band war eingespielt und Japan hat auf uns gewartet aus dem Erfolg von Kai mit Halloween raus. Und wir hatten wirklich die Hallen voll. Also Kosei Nenkin Hall in Tokio war zweimal ausverkauft. Und da entstand auch dieses Video. Und ich vergesse es nie, wie jetzt. Also es ist wirklich, wo ist die ganze Zeit? Natürlich ist das sehr einschneidend. Und ich sage auch immer wieder und auch gerne, dass ich Kai sehr viel zu verdanken habe. Jeder hat logischerweise sein Talent als Musiker, aber Kai hat auch wirklich damals dafür gesorgt, den nächsten Schritt für meine Karriere dann praktisch auch mir zu helfen. Und ich habe auch sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Also wirklich nochmal herzlichen Dank an alles. Und ich weiß, dass natürlich jeder nochmal sein Talent auch selbst mitbringt und man selbst auch dazu beiträgt, logischerweise seinen Erfolg zu haben. Aber die Konstellation damals war schon richtig sehr, sehr, sehr gut. Und ich werde es nie vergessen. Nicht nur Japan, auch die ganzen anderen Shows in Europa und so weiter. Völlig geil, ne?
Alles klar.
Okay.
Aber glaubst du, heutzutage wird man auch noch nach einem Album ein Live-Video machen? Also ist das so ein Ding, was heute noch geht?
Ja, du sagst es, also es ist ja eh schon alles auf YouTube. Jeder macht da sein eigenes Live-Video, ob jetzt gut oder schlecht. Und das ist ja immer das, ganz ehrlich, wen interessiert es nachher, wenn einer dessen das aufgenommen hat? Was soll das? Ist das irgendwie Fehlersuche oder so? Ah, da hat er sich versucht, das klingt da. Ja. Mag ich überhaupt nicht. Vor allem auch nicht für die Leute, die im Konzertsaal sind und nur diese Dinger sehen. Wenn man jemand mal ein Foto macht oder dann mal ganz kurz eine Sequenz und das Ding dann wieder wegsteckt. Aber da gibt es ja welche, die sind wirklich 90 Minuten da und filmen. Was zum Teufel soll das bringen? Es hört sich wahrscheinlich selten jemand hinterher nochmal an. Und B, warum stellst du das auf YouTube? Aus was für einem Grund? Da bin ich doch wirklich froh, in den 80er Jahren auch selbst von meinen Bands, die ich mochte, richtig gut produzierte professionelle Videos zu sehen. Und was jetzt da bearbeitet oder ist oder nicht, interessiert mich nicht. Ich bin Fan von der Band und es war einfach geil und es ist geil. Und so soll es sein, wenn ein Produkt rauskommt, das auch Qualität hat. Da gebe ich dann auch gern Geld dafür aus, ne?
Absolut, kann ich verstehen. Und damit spiele ich den Ball zurück zu Marcel.
Ja, danke. Ja, ich erinnere mich dran. Es ist auch schon sehr, sehr lange her. Da war ich in Köln, glaube ich, noch in der Live-Music-Hall bei Hammerfall.
Ja.
Und da ging es gerade los, dass das Handys halt filmen konnten. Und da war halt auch ein Typ, der halt echt penetrant wirklich über 20, 30 Minuten das hochgehalten hat und der Sänger auch eine Ansage gemacht hat: Alter, genieß doch die Show. Ja, es wird sich keiner auf YouTube angucken, wenn du mit einem Scheiß-Handy eine Scheiß-Qualität auf YouTube hochlädst. Es ist für dich selber vielleicht, wie du sagst, eine Sequenz. Ganz nett, ja, einfach als Erinnerung. Aber viele machen das ja, weil sie dann denken, dass sie irgendwie ja, für sich selber im Optimalfall noch irgendwie Klicks abgreifen können, damit Geld verdienen können oder so. Ja, mal davon abgesehen von Urheberrecht und so weiter, braucht man gar nicht reden. Du hast eben selber gesagt, wo ist die Zeit hin? Ja, du machst das Ganze schon ewig. Ja, also das, ne, und das ist ja sehr, sehr lange Zeit, wenn wir überlegen, Anfang der 80er angefangen. Du sagst auch, es ist ein, ja, ein Job, den man, der ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man so, ne, also du hast ja auch selber, wenn ich das richtig recherchiert habe, bis 2008 sogar noch, ich sag das jetzt mal so, normal gearbeitet.
Gut
Ja.
informiert.
Bis du dann anfangen konntest, sage ich mal, von der reinen Musik zu leben. Ja. Hat man einen Plan, also, oder ich frage mal anders, hast du schon dir selber überlegt, wie lange mache ich das noch? Ich meine, ne, jeder, der dich sieht, so, du stehst ja noch voll im Saft. Ja, also, ne, wenn ich jetzt mal auf so wie Ozzy Osbourne, ich meine, der hat es bis zuletzt durchgezogen und ist dann gefühlt 3 Tage später, hat er dann gesagt, okay, jetzt ist vorbei. Aber hat man so einen eigenen Plan, wo man sagt, okay, bis da und da mache ich das und ich gehe dann klassisch mit 65 in Rente? Oder wie würdest du das beschreiben für dich?
Ich glaube, dieses Wort Rente gibt es in der Musik nicht unbedingt. Also wenn ich auch meine Idole noch anschaue, Priest und Maiden und so weiter. Maiden ist ja jetzt nicht ganz so in dem Jahrgang, ein bisschen später, aber trotzdem, ich meine, ich war damals immer der Jüngste und bin jetzt einer von den Alten. Und
Okay.
weißt du, wenn du Blut geleckt hast, das kommt das kommt der abgedroschene Spruch, dann kannst du aber nicht mehr aufhören. Ich verstehe das ja auch. Viele Leute sagen, oh, wann gehen die da in meine Rente und was weiß ich alles. Egal, solange sie Bock haben, sollen sie es machen. Und so geht es uns ja auch. Es ist ja immer noch, wir sehen ja immer noch sehr viel vor uns. Ne? Sonst, also ich habe nicht dran gedacht, aufzuhören. Natürlich, jetzt mit 61 tut dir mal hier ein bisschen mehr der Rücken weh oder da mal die Knie oder eine Arthrose kommt und was weiß ich alles. Aber solange ich noch gehen kann und solange ich meinen Arsch, sorry, ins Fitnessstudio schieben kann, dann kann ich auch auf die Bühne. Und solange die Stimme noch funktioniert, das ist ja wohl das Allerwichtigste. Und das tut sie zum Glück. Ich
Ja.
habe meine ganzen Tools selber so in Sachen Gesangslehrer. Ich habe so einen Werkzeugkoffer an Tools, die ich für mich nehme, um meine Stimme zu pflegen. Und ich würde nicht sagen, dass es einfacher wird, aber es macht immer noch Spaß und die Leute hören es auch noch gern. Das ist das Wichtigste. Genau, also Rente sehe ich eher nicht so. Also A, politisch wird es ja sowieso schwierig für uns, unsere Generation, überhaupt Rente zu bekommen. Aber das hat immer was damit zu tun. Selbst wenn ich dann gesetzlich Rente bekomme, werde ich wahrscheinlich weitermachen. Das heißt wahrscheinlich, ich werde hundertprozentig weitermachen, weil mir einfach der Job Spaß macht. So einfach ist es. Und ja, mit allem drum und dran. 2011 habe ich mich übrigens selbstständig gemacht. Alles und davor war immer noch so ein bisschen Job hier, Job da und so. Das war lang parallel und da wollte ich auch noch was dazu sagen. Es war halt dann auch noch mal so einfach so dein Jahresurlaub für Tourneen und CD-Produktionen zu nehmen. Da wurde dann das Privatleben dann auch schwierig, dass du keine Zeit mehr hattest und dann hat man sich halt entschieden. Ne? Aber Sprung ins kalte Wasser, klar.
Ja, der Gott sei Dank geglückt ist, kann man ja, glaube ich, durchaus so sagen. Okay, Markus, gerne.
Ja, der Sprung ins kalte Wasser, der Gott sei Dank geglückt ist. Es gab ja mal eine Phase so, die für den Heavy Metal überhaupt nicht schön war. Anfang der 90er, als ihr gerade mit Gamma Ray mehr oder weniger durch die Decke gegangen seid, hat der Grunge, wie mancher sagen würde, den Metal ja mehr oder minder ermordet. Und damals seid ihr gemeinsam unter anderem mit Rage und Conception auf eine Tour gegangen, die Power of Metal Tour. Und in der heutigen Zeit wird behauptet, dass diese Tour oder dieser Name Power of Metal einer der Gründe dafür ist, dass man eine ganz bestimmte Stilrichtung des Heavy Metal heutzutage Power Metal nimmt, nicht nimmt, nennt. Aber in dem Zeitpunkt ging es um was ganz anderes, oder? Damals ging es doch eher darum zu sagen, hey, Grunge ist ja alles schön und gut, aber echten Metal gibt es auch noch. Es war doch bestimmt eine sehr schwierige Zeit damals, aber wenn sowas daraus hervorgeht, muss das doch irgendwie großartig sein.
Markus, ich sage es ganz ehrlich, mich hat es nie interessiert, was links und rechts passiert. Wir haben unseren Stiefel durchgezogen, weil es einfach Spaß macht. Ich hätte wahrscheinlich niemals angefangen, wenn ich gesagt hätte, ich möchte unbedingt erfolgreich und reich damit werden. Das hat dann nichts, gar nicht so viel zu tun, wie, zumindest bei mir. Ich spreche für mich. Das war wirklich, das war und ist aus meinem Herzen, aus meinem Blut raus entstanden. Und dann kann von mir aus Grunge. Das habe ich wahrscheinlich erst 2, 3 Jahre später realisiert, dass das irgendwas kaputt gemacht haben soll. Wir haben unser Ding durchgezogen, wir haben weiteren Platten aufgenommen und sind auf Tournee gegangen. Und der Rest entscheidet dann der Markt oder die Leute. Ja, gut, dann kam vielleicht ein Knick, aber wenn du qualitativ ablieferst, wird es nie so sein, dass du verschwindest. Und so war das damals bei Gamma Ray auf jeden Fall. Ne?
Und die Bedeutung dieses Begriffs Power Metal, hättet ihr euch sowas träumen lassen können, dass von so einer Tour ein Begriff
Ja,
entsteht, der
also
für
ich
euch ein
habe,
ganzes Subgenre bildet?
sorry für die Unterbrechung, ich habe damals schon, haben wir mal Interviews gegeben für die zweite Live, die wir im Docks in Hamburg aufgenommen haben. Und da kam das Interview dann auch, als Kai gefragt wurde, du als Godfather of Power Metal. Und ja, Kai mit Helloween haben sehr, sehr, sehr viel dazu beigetragen, auf alle Fälle. Dieses Power of Metal, das sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt initial dazu beigetragen hat, dass das Genre so heißt. Und ich fange mit Schubladen ja auch sowieso nicht so viel an. Das ist für mich eh so, was, Death, Grand, Power, dieses Metal, das Metal, dort Metal. Für mich ist es Heavy Metal natürlich, das ist auch ein bisschen salopp gesagt vielleicht, aber es ist Geschmackssache. Ne? Ob dir der Gesang gefällt, das gefällt und was weiß ich, aber ich bin breit aufgestellt, ich höre mir auch manchmal Pop an, das geil klingt und was gut produziert ist und Harmonien hat und einen Beat und einen Rhythmus und natürlich ein geiles Heavy-Metal-Gitarren, ist es immer noch Gänsehaut, wenn es dann wirklich, wenn man es zum Hören bekommt. Ne?
Alles klar. Danke für die
Ja,
Antwort und
sehr
der Ball geht
gerne.
wieder an Marcel.
Genau. Ja, ich hab mir natürlich auch im Vorfeld ein bisschen mehr recherchiert und habe gesehen, dass das jetzt im Speziellen nochmal auf Primal Fear zurückzukommen, es schon einen Plattendeal damals gab, obwohl noch gar keine Platte in dem Sinne draus war, sondern allein schon mit der Demo. Ja, was natürlich ein, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so leicht ist. Ja, aber einfach, weil du heute halt so Sachen wie Spotify hast oder YouTube, du kannst halt als Ein-Mann-Band vielleicht eine Triangel spielen und könntest das als Band, wenn du willst, auf YouTube hochladen und der ganze Welt steht zur Verfügung. Deswegen ist, glaube ich, heute die Sache einfach ein bisschen schwerer. Was mich interessieren würde, wahrscheinlich wird es sehr viele geben, ja, wenn man so lange und vor allem international unterwegs ist und bekannt ist. Aber gibt es einen bestimmten Moment, wo du sagst, das ist so der denkwürdigste Moment, der mir als Musiker passiert ist?
Sind sehr viele Punkte. Also wenn du jedes Mal, wenn du zum Beispiel in Wacken auf die Bühne gehst, jedes Mal, wenn du in São Paulo auf Monsters of Rock oder große Festivalbühnen begehst, sind das ganz spezielle Momente, die wahrscheinlich keine Droge der Welt ersetzen kann, was da im Körper abgeht. Und das macht natürlich auch süchtig. Jetzt gibt es natürlich auch die kleinen Shows und da lebt man das alles immer wieder im Kleinen dann auch wieder durch. Jedes Mal vor der Show ist es so, dass man dieses Gefühl nicht missen mag. Das nächste, der Prozess im Studio, wenn Songs entstehen und deswegen verteufle ich auch das ganze KI und AI-Zeugs, weil der Entstehungsprozess gibt dir so viel als Musiker und es gibt dir so viel auch, um weiter zu wachsen und weiter zu bauen und weiter zu produzieren, bis es so klingt, wie du magst. Ich möchte es nicht missen. Und das sind halt Momente, die wirklich von Anfang an dabei sind. Diese Entstehungsprozesse, diese Live-Shows, dieses Gefühl, was im Körper abgeht. Zurückzukommen zu dem Demo und zu diesem Plattendeal. Wir hatten damals, also ich meine, Sinner ist ja auch kein unbekannter Name in der Szene. Ich dann damals als Ex-Gamma Ray natürlich auch gute Vorzeichen. Ne? Und wir haben ein Demo aufgenommen mit 4 Songs. Japan hat auf uns gewartet, weil JVC gesagt hat, hey Ralph, wenn immer du was hast, dann schick's her. Und haben wir in Japan schon einen Deal gehabt und das hat sich dann in Europa logischerweise rübergeschwappt. Und ja, die Szene kennt sich ja. Und da war das doch relativ einfach. Was ich aber immer wieder sagen muss, damals sind auch wirklich Labelbosse auch selber Heavy Metal Fans gewesen und haben dann wirklich auch wirklich darauf gedrängt, uns zu sein. Da kam dann so ein richtiger Competition, so ein richtiger Konkurrenzkampf auf, dass sie uns sein können. Und es war wirklich eine gute Position, muss man sagen. Ja.
Ja.
Ja, das stimmt schon.
Markus.
Ja, lass uns doch mal genau bei diesem Punkt bleiben, die Ursprünge von Primal 4. Ich hoffe, ich habe das jetzt noch richtig in Erinnerung. Ich meine mal in einem Interview mit dir gelesen zu haben, dass es eigentlich so war, dass du eine Band gesucht hast, mit der du primär erstmal Priest-Songs spielen wolltest, um dich auf eine mögliche Audition bei Priest vorzubereiten. Hättest du dir damals vorstellen können, dass du jetzt fast 30 Jahre später genau das immer noch machst? Also merkt man sowas in irgendeiner Form, dass etwas heranwächst, was wirklich was ist, was von Dauer sein wird?
War ein bisschen anders, Markus. Also ich hatte erst mit Kumpels die Musik gemacht, also echt mit auf Priest vorbereitet. Setlist drauf und runter, stundenlang. Und dann hatten wir, das war eine Coverband dann, und wir hatten eine Show, und dann konnte der Gitarrist und der Bassist nicht. Und dann hat Tom und Matt damals von Sinner, wir kennen sie aus Esslingen aus der Szene, die haben dann ausgeholfen für die Show, weil die zwei eine Hochzeit haben. Da kam der Matt als Basser und der Tom als Gitarrist, und so kam man dann immer mehr ins Gespräch. Dann war ich mal als Background-Sänger bei Sinner im Studio, Chöre einzusingen oder hier mal hier und da eine zweite Stimme dort. Und so ist man immer mehr zusammengewachsen und komm, jetzt lass uns was zusammen machen. Ralf, du kannst jetzt einfach jetzt nichts machen, nachdem das mit Priest dann so war, wie es dann nachher war. Bin da recht mittlerweile auch froh im Nachhinein. Jeder geht seinen Weg, jeder ist glücklich. Und so hat es dann bei uns angefangen, dass wir zusammen die Songs gemacht haben, ne? Und dann auch mit dem Demo dann das rausgeschickt haben in die Welt.
Und du bereust es nicht.
Natürlich nicht.
Also.
Die Band gibt es immer noch in Primal 4. Zumindest Matt und mich davon.
Gut. Aber ihr seid ja auch die Aushängeschilder, oder? Nüchtern betrachtet zumindest.
Ja gut, ich meine, man muss dazu sagen, wir haben die GbR, wir sind beruflich in der Pflicht, Pulgen zu zahlen, wenn denn welche kommen, oder auch dann glücklicherweise dann auch die Benefits einzufahren, was wir dann auch verdient haben, wenn wir die Verantwortung übernehmen. Jeder war und ist immer eingeladen, bei uns mitzumachen in der GbR. Und wenn die Leute das nicht wollen, ist es deren Entscheidung. Das hat aber nichts damit zu tun, wie die Konstellationen nachher zusammenhielten oder auch wieder nicht. Das sind dann persönliche Dinge, wahrscheinlich fragt er das noch, aber ist es auch schon so eine Zeit lang her, dass es eigentlich Schnee von gestern ist.
Alles klar. Ja, Marcel, dein Part.
Genau. Markus hat es eben schon mal angesprochen, dass irgendwann Grunge kam. Ja, jetzt gerade oder in den letzten Jahren ist es so, dass viele, ich sag mal, Genres oder fast Stile sich neu entwickeln. Ja, sei es jetzt so Bands wie Lorna Shore oder so, wo es einfach in eine komplett, sage ich mal, fast neue Richtung geht. Mich würde interessieren, du hast eben schon gesagt, ihr habt euren Stiefel durchgezogen. Ja, das macht ihr bis heute auch erfolgreich. Wenn ich mir dann aber zum Beispiel einfach als Beispiel Bands angucke, wie Creator, die in den 90ern auf einmal, ich sag mal, fast einen kompletten Stilwechsel hingelegt haben, jetzt auch wieder fast schon also zumindest meiner Meinung nach, in eine andere Richtung gehen als klassischen Thrash Metal. Gab es bei Primal 4 jemals den Gedanken zumindest zu sagen, lass uns mal irgendwie ein bisschen mehr in die Richtung gehen, keine Ahnung, in Extremo sind gerade erfolgreich, oder also gab es irgendwie jemals den Gedanken, den Stil zu ändern oder anzupassen?
Wir hatten Alben zum Beispiel, wenn ich da oben sehe, die New Religion, wir hatten Dinge ausprobiert, das ist ja völlig klar. Aber es sollte dann für uns doch immer noch der rote Faden Heavy Metal Primal 4 dahinter sein. Und wir sind auch immer noch sehr experimentell, und wir haben pro Scheibe 20 bis 30 Ideen. Viele machen es, viele nicht. Und da sind auch Sachen dabei. Experimentell, zum Beispiel sehe ich auf der letzten, auf der Domination, A Tune I Won't Forget. Das ist ein sehr untypischer Primal 4 Song. Und wir sind aber teilweise auch mutig, um das dann nachher drauf zu bringen auf eine CD oder auf ein Release. CD ist es ja heutzutage zum Glück ja auch noch, ja. Und genau. Und da sind wir schon manchmal mutig, das so zu machen. Wer das als Stilwechsel betrachten möchte, ich sehe es eher als experimentell. Aber nicht so in großen Schritten, dass wir jetzt plötzlich Death Metal machen oder sowas, ne? Aber wir nützen natürlich schon auch diese Streichertools, die es mittlerweile halt auch gibt. Wir haben es vorher von AI gehabt, da fragt sich dann, wo fängt es an, wo hört es auf? Aber wir sitzen immer dahinter und komponieren das selbst. Ja? Und von daher ist es ja meiner Meinung nach legitim, das so zu machen. Genau, und wenn du sagst, nee, nee, also so groß werden wir auf jeden Fall unseren Stil nie ändern, dass wir uns selbst untreu werden, ne?
Okay, vielen Dank. Und Markus wieder.
Ja, du bist jetzt ja nicht nur bei Primal Fear unterwegs, sondern ja auch durchaus mal ein gern gesehener Gastsänger bei diversen Gelegenheiten und ich würde sagen, so sogar bunt durch den Gemüsegarten von Arian, was ja auch schon ein bisschen länger mittlerweile her ist, oder relativ aktuell Mystopera. Wenn du bei solchen Sachen angefragt wirst, ist dann für dich vorgegeben, was du singst, oder sagen die Leute, Ralf hat so viel Erfahrung, dem schicken wir nur den Song und der kann machen, was er will, der hat völlige Freiheit?
Gute Frage, weil für Projekte mache ich das eben nicht. Da werde ich nicht meinen eigenen. Gut, ich meine, wenn die Anfrage da ist, dann wird es halt noch teurer. So ehrlich muss man sein. Aber nein, bei solchen Sachen, wie zum Beispiel Mistopera, hat dein Namensvetter Markus doch schon auch alles schön vorbereitet. Und das singe ich dann mehr oder weniger nach. Aber halt bringt meinen Schäfers mit ein. Deswegen fragen sie mich ja, um meine Stimme nachher zu haben. Und so handle ich das eigentlich mit allen Projekten, die international kommen. Sag, gibt es Gesänge und Lyrics, dann ist es der Preis. Soll ich was mit komponieren, dann ist es ein bisschen teurer und ich krieg Rechte hier und da. Sind dann vertragliche Geschichten, völlig klar. Und dann ist es halt immer die Frage, mag ich den Song, habe ich Zeit dazu, etc. Ne?
Und du würdest wie ich auch was ablehnen, wenn es dir nicht gefällt? Also.
Ja, habe ich auch schon, ne?
Okay.
Ja.
Danke.
Ja, ich stelle mir gerade vor, ja, ich stell mir gerade so vor, so jetzt irgendwie, keine Ahnung, Six Feet Under oder so würden auf einmal anfragen. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich eine interessante Konstellation, wenn du auf einmal so eine Stimme hast auf etwas, womit man halt gar nicht rechnet. Ja, ich habe tatsächlich, bei
Ja.
mir ist es schon die letzte Frage. Welche drei Dinge dürfen bei Ralf Schepers auf einer einsamen Insel nicht fehlen?
Das ist so die typische Frage, ja. Meine Gitarre, meine Frau, also andersrum, ist die Frau dann die Gitarre.
Ja, wir schneiden das um, ne, dass die Antwort richtig
Genau.
rum ist.
Gut
Und
gerettet, ja.
dann, ja, mein Sohn auch, meine Liebsten. Also materiell kommt dann hinterher, deswegen die Prioritäten sitzen woanders.
Ja, aber ich glaube, dann hat man alles, was man braucht. Ne? Familie und seine Klampfe, dann viel mehr braucht man nicht.
Genau.
Ja, dann kann ich direkt schon wieder zu Markus den Ball rüberspielen.
Ja, jetzt habe ich leider nichts mehr so spontan. Jetzt muss ich mir was tatsächlich noch was überlegen, aber mir wird schon was einfallen zu dem
Lass dir
Thema.
Zeit.
Nee, so viel Zeit soll ja gar nicht vergehen. Du bist jetzt ja auch jemand, der rein körperlich eine recht imposante Erscheinung ist.
Danke. Ach, ich
Wie
war gar nicht
wichtig?
gemeint.
Ja, ich natürlich auch. Darum bin ich nur so im Bild, ne, dass man nicht hier meinen Körper sieht und alle neidisch werden. Das ist natürlich
Sieht auch
Kalkül.
zu viel gerade von mir von Weihnachten oder
Nein, Quatsch. Also, du machst ja auch gerne mal Bilder davon, wenn du Fitnesstraining machst oder sowas. Ist das für deine Gesangstechnik auch in irgendeiner Form wichtig? Also Ausdauer und Fitnesstraining, oder ist das einfach eine Sache, die du so als dein zweites Standbein quasi hast, körperliche Fitness? Oder ist körperliche Fitness für eine lange Tour als Sänger auch wirklich essentiell wichtig?
Nee. Also das sind wirklich zwei verschiedene paar Dinge. Natürlich ist es immer gut, wenn man jetzt läuferisch oder konditionell was mitbringt, logischerweise auf der Bühne, damit du nicht umfällst konditionell. Aber dieses harte Training, was ich ja auch nicht mehr so mache, ich habe ja mittlerweile auch so ein Alter, wo ich dann nicht mehr so die Tonnen rumschiebe und ziehe. Ich gucke, dass ich das so halte, dass es noch einigermaßen okay ist, weil es tut ja auch immer mehr weh, so wie vorher schon gesagt. Und gerade geht es auch nicht, habe vorher schon erwähnt, weil wenn du eine Erkältung hast, solltest du das tunlichst bleiben lassen, weil wegen Herzmuskelentzündung und so weiter. Also nee, das ist wirklich was Persönliches. Ich meine, guck dir Freddie Mercury damals an oder Ronnie James Dio. Was die haben Stimmen gehabt. Wenn du das jetzt mit dem Bodybuilding vergleichst, dann ist es Schwarzenegger, weißt du, was ich meine? Also ja, das hat das eine mit dem anderen dann nichts zu tun. Ne? Aber natürlich ist es für mich persönlich ein ganz schöner Ausgleich, wenn du hier. Auch wenn du das gern machst, aber wenn du wirklich 24/7 fast jetzt mit der Musik zu tun hast, brauchst du ein bisschen mal was anderes, ne?
Ja, vollkommen verständlich. Das kennt, glaube ich, jeder, weil wenn die Musik irgendwann ein Teil auch der Arbeit ist, braucht man ja einen gesunden Ausgleich zur Arbeit. Ne? Ich glaube, das kennt
Ganz,
jeder so.
ganz genau.
Ja, da fällt mir auch eine spontane Frage ein. Gibt es einen Song, gerade bei Primal Fear, der wo du sagst, ja, ich singe ihn noch live, weil er irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, ne, einfach von den Fans gewollt ist, aber der dich selber nervt, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich den jetzt nicht unbedingt auf die Setlist packen heute?
Nee, also nee. Wenn ich da oben was singe, dann gerne. Weil sonst könnt ihr es wahrscheinlich auch gar nicht so rüberbringen. Ne? Also ich weiß schon, was du meinst. Manche Bands müssen vielleicht Oldtime-Klassiker spielen und haben gar keinen Bock mehr drauf. Aber das kann ich dir wirklich nicht beantworten, welcher Song das sein sollte. Ich mache alle gern. Klar, Metal ist forever rauf und runter gekreischt auf der ganzen Welt. Und einfach ist es auch nicht. Aber es ist immer noch, wenn wir es spielen, dann geil.
Ja gut, ist halt auch ein, ja, wie so ein Hail and Kill von Manowar oder so, ne? Also so ein absoluter, ja, Fear of the Dark Maiden ist glaube ich, bei euch Metal is Forever.
Genau.
Okay, ja, von meiner Seite aus war es das schon. Ja, wir wollten dir auch nicht so viel deiner kostbaren
Alles
Zeit
gut.
rauben. Du sagst selber, du bist im Studio und
Ja.
wahrscheinlich, ja, viele Projekte, viel zu tun, deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön, hat
Und
Spaß gemacht.
danke auch an dich, Markus, ja, dass du so spontan eingesprungen bist und mit ins Boot gekommen bist. Und ja, Tradition bei mir ist, dass die Gäste das letzte Wort haben. Deswegen bedanke ich mich. Und ja, Markus, du darfst natürlich auch gerne noch was sagen, wenn du möchtest. Und ansonsten erteile ich euch das letzte Wort.
Wie großzügig, er erteilt uns das Wort, ne? Das ist ja richtig, richtig förmlich. Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank, Ralf, dass du dir diese Zeit hierfür genommen hast. Vielen Dank natürlich an dich, Marcel, dass du mich hier mit ins Boot geholt hast. Auch wenn es spontan war, hat es mir ja sehr viel Spaß gemacht. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Leute, hört weiter Metal und ganz wichtig, kauft Tonträger und geht auf Konzerte, weil was soll man sonst sagen? Sonst gibt es das irgendwann gar nicht mehr und das wäre doch echt schade. Und damit, Ralf, das letzte Wort gehört an dir.
Ich bedanke mich, dass ihr mich eingeladen habt. Das war spaßig jetzt gerade und ich wünsche uns eine friedliche Welt und ich wünsche der Musik allgemein, dass es so weitergeht in Sachen Support von euch Fans. Das ist das Allerwichtigste, weil das so eine Art Family ist, auch wenn es jetzt wirklich wieder abgedroschen klingt, aber es ist tatsächlich so. Wir sind froh, wenn ihr kommt und wenn ihr uns unterstützt und wir hoffen, so lange wie möglich gute Arbeit abzuliefern für euch und dass wir Spaß zusammen haben. Dankeschön für alles.
Danke euch. Ciao.
An dieser Stelle dann nochmals vielen Dank an Marcel dafür, dass er das Ganze auf den Weg gebracht hat. Und vielen Dank an Ralf Schepers, der sich die Zeit für dieses spontane Interview genommen hat. Und natürlich an euch da draußen, die ihr hier reingeschaltet habt und hier zugehört habt. Und falls das vielleicht das erste Mal für euch war, schaut doch gerne mal bei meinem Podcast vorbei, was es hier sonst noch an weiteren Folgen gibt. Hier gibt es viele weitere Interviews. Und wenn ihr nur wegen Primal Fear hier wart, könnt ihr ja direkt nochmal in das Interview mit Matt Sinner reinhören oder auch ansonsten in irgendwas anderes. Hier gibt es einiges zu entdecken und es würde mich freuen, wenn ein paar von euch vielleicht jetzt hier regelmäßiger reinschauen. In der nächsten Woche gibt es die nächste Folge mit der Nummer 134 und das ist der vierte Metal-Stammtisch gemeinsam mit Andy und Dave von Andy und Dave's Corner. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn das wird eine sehr spaßige Angelegenheit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie King Diamond sagen würde, stay heavy oder um es mit den Worten von Ralf und Matt zu sagen, Metal is forever.